Vor anderthalb Jahren, da haben sich in Berlin am Brandenburger Tor knapp 4000 Erwachsene zu einem sogenannten Smoke-In getroffen. Also die haben sich in der Öffentlichkeit verabredet, um gemeinsam Cannabis zu rauchen. Die Droge ist kurz zuvor per Gesetz legalisiert worden, zumindest in Teilen und in manchen Bundesländern auch nicht so ganz. Und das ist von vielen Menschen tatsächlich gefeiert worden. Es gab allerdings von Anfang an deutliche Warnungen der psychiatrischen Fachverbände, die vor dieser Legalisierung gewarnt haben und für den möglichen Folgen von Menschen, die ein hohes Suchtpotenzial haben. Jetzt gibt es eine neue Behandlungsleitlinie für Menschen mit Cannabisabhängigkeit. Und der Auslöser dafür ist unter anderem, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die von Cannabis abhängig sind. Darum soll es heute gehen.
Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau und ich stehe cannabisfrei hier am Dienstag, den 27. Januar 2026.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Der Auslöser für unsere heutige Folge ist also die neue S3-Leitlinie für die Behandlung von cannabisbezogenen Störungen. Die ist im Dezember letzten Jahres erschienen, federführend erarbeitet von der Deutschen Gesellschaft für Sucht und der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Wir haben über diese Leitlinie mit Julia Golub gesprochen. Sie ist Kinder- und Jugendpsychiaterin und leitet die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Oldenburg. Und Julia Golub sagt zu Ne Dosis Wissen, das Thema Cannabis war vor 20 Jahren ein Randphänomen. Heute ist die Substanz weit verbreitet und hat eine hohe Relevanz für das Gesundheitswesen, weil wir eine zunehmende Prävalenz bei Sucht und missbräuchlichem Konsum sehen. Die Leitlinie setzt nun ein großes Zeichen für uns im Gesundheitswesen wie auch für die Politik. Ich greife zu meinem Suchtmittel der Wahl, dem morgendlichen Kaffee, empfehle euch dasselbe und dann geht's los. Tatsächlich ist Cannabis in Deutschland das am dritthäufigsten konsumierte Suchtmittel nach Alkohol und Nikotin. Besonders häufig wird es von jungen Männern konsumiert, die in der Jugendphase damit anfangen. Bei den Erwachsenen ist es nach der Legalisierung 2024 so, dass 10% der 18- bis 64-Jährigen im vergangenen Jahr Cannabis konsumiert haben, Umfragen zufolge. Die Nutzerzahlen steigen von 2021 zu 2024 an, aber nicht signifikant. Bei den Jugendlichen gibt es eine repräsentative Erhebung des BIRC aus dem Jahr 2023, also der ehemaligen BZGA. Die haben tatsächlich immer noch keine Daten nach der Legalisierung von 2024. Das halte ich persönlich für merkwürdig, aber gut. Und demnach, also nach diesen alten Zahlen, hat der Konsum in den vergangenen 12 Monaten bei den 12- bis 17-Jährigen bei knapp 7% stattgefunden und bei den 18- bis 25-Jährigen bei 23,5%, also bei fast einem Viertel. Mögliche Folgen von regelmäßigem Cannabiskonsum sind zum Beispiel einerseits Atemwegserkrankungen, also alles das, was beim Rauchen auch anfällt. Die Hirnleistung kann beeinträchtigt sein. Es gibt Studien zufolge eine steigende Zahl von vorzeitigen Schulabbrüchen. Dann steigt das Risiko für andere Abhängigkeitserkrankungen und auch für psychische Erkrankungen. Darauf fokussiert sich einiges. Also vor allem für Psychosen, bipolare Episoden, Angststörungen und Depressionen. Besonders riskant ist hier ein früher Konsumbeginn und natürlich der intensive Konsum. 9 bis 11% der Konsumierenden entwickeln eine Abhängigkeit. Was steht jetzt in der S3-Leitlinie zur Behandlung cannabisbezogener Störungen? Zum einen, das ist überhaupt die erste S3-Leitlinie. 2004 gab es schon einmal eine Vorläuferleitlinie in der Stufe S2. Jetzt gibt's eine Leitlinie mit 5 Kapiteln. Da geht's einerseits um die Psychotherapie und Soziotherapie. Erst bei Kindern und Jugendlichen, dann bei den Erwachsenen. Dann finde ich interessant ein eigenes Kapitel zu digitalen Therapiemaßnahmen. Schließlich die Pharmakotherapie und dann die Behandlung psychischer Komorbiditäten. Im Zentrum steht vor allem die kognitive Verhaltenstherapie und die motivierende Gesprächsführung. Das gilt für alle Altersgruppen. Bei den Minderjährigen wird einleuchtenderweise die Familientherapie empfohlen. Unter den Medikamenten stechen einerseits die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer hervor, dann werden die Benzodiazepine diskutiert, wobei es für die wenig Evidenz gibt. Julia Golub sagt zur Leitlinie allgemein, dass sie die sehr gelungen findet, während sich in der alten Leitlinie nur wenige spezifische Aspekte für Minderjährige fanden, wird dieser Perspektive in der neuen Leitlinie deutlich mehr Raum gegeben. Da gibt es erstmals ein eigenes umfangreiches Kapitel mit einem klaren Schwerpunkt auf entwicklungsbezogene Besonderheiten und eine konsequente Differenzierung zwischen Behandlungsansätzen für Jugendliche und für Erwachsene. Außerdem lobt Julia Golub, dass die Familiensysteme bei jungen Menschen in die Behandlung stark einbezogen werden sollen, laut der Leitlinie, und dass Rücksicht genommen wird auf komorbide Erkrankungen, wie zum Beispiel ADHS, Angststörungen und Depressionen. Und das, findet Julia Golub, ist sehr praxisnah, denn sie sagt uns, Sucht ist bei Kindern und Jugendlichen in der Regel der Gipfel des Eisberges. Sucht ist, womit sie andere psychische Ungleichgewichtszustände versuchen, selbst auszugleichen. Wichtig findet sie außerdem, dass digitale Therapien überhaupt einen Platz gefunden haben, denn die werden natürlich hier genauso wie in anderen Bereichen des Gesundheitssystems immer wichtiger. Aber es gibt auch eine große Einschränkung, die Julia Golub macht. Das ist die Datenlage, die findet sie unterirdisch, denn bei allen Empfehlungen gilt die Qualität der Evidenz als niedrig oder sehr niedrig. Dazu ordnet Julia Golub weiter ein, dass die vorhergehende Leitlinie von 2004 überwiegend expertenbasiert war. Deswegen war es ja auch eine S2-Leitlinie. Die neue ist immerhin schon S3 und damit basiert sie natürlich auf einer systematischen Evidenzauswertung. Und tatsächlich gibt es dazu auch deutlich mehr Forschung, aber die Studienlage zur Behandlung von cannabisbezogenen Störungen ist weiterhin nicht gut, und zwar über alle Altersgruppen hinweg. Und insgesamt ist Evidenz bei dem Thema immer wieder ein großes Manko. Es gab zum Beispiel 2025 schon eine Übersichtsstudie zu Behandlungsangeboten in Europa und da ist schon deutlich darauf hingewiesen worden, dass eigentlich für eine klare Aussage viel zu wenig Daten vorliegen. Wir haben euch das in den Shownotes verlinkt. Das zeigte sich auch in einer Meta-Analyse von 2024. Da sind zwar 22 Studien gefunden worden, allerdings hatten bis auf zwei dieser Studien alle anderen, also 20, ein hohes Risk of Bias und deswegen konnte man nur wenig Vertrauen in die Daten legen, die dort präsentiert worden sind. Dann fällt noch auf, dass in so einer Übersichtsarbeit mit gerade mal 22 Studien die Daten größtenteils 15 bis 20 Jahre alt sind und die Gruppen, die untersucht worden sind, wenig divers waren. Das heißt, unter heutigen Gesichtspunkten ist das eigentlich alles unterirdisch, um überhaupt irgendwie eine Leitlinie vorlegen zu können. Und so findet natürlich auch Julia Golub, wenn sie in die Details geht, viele Kritikpunkte auch an der neuen S3-Leitlinie. Sie sagt zum Beispiel, dass die Studien, die in die Leitlinie eingeflossen sind, ausschließlich Cannabis-konsumierende Jugendliche einbeziehen. Julia Golubs klinische Realität ist dagegen, dass Cannabis eine von vielen Substanzen ist, dass die Jugendlichen also in der Regel mehrere Substanzen zu sich nehmen. Und die Beobachtungsstudien oder Studien, die etwas mehr Verzerrungen aufweisen, die sind gar nicht berücksichtigt worden. Das ist ja grundsätzlich erstmal verständlich. Julia Golub sagt aber, die könnten aber Hinweise zur Behandlung geben. Ihr Punkt ist, dass es immer schwer bleibt, Studien mit Minderjährigen im Suchtbereich durchzuführen. Und deswegen gibt es kleinere Studien, die zwar nicht alle Kriterien für eine Leitlinie erfüllen, die aber trotzdem eine Bedeutung für die Praxis haben könnten. Und ein letzter Kritikpunkt ist, dass der Konsum synthetischer Cannabinoide in nahezu allen Studien, die in die Leitlinie eingeflossen sind, ausgeschlossen worden ist, obwohl gerade dieser Konsum an Bedeutung gewinnt. Julia Golub sagt dazu, diese synthetischen Cannabinoide, die sind häufig hochpotent und mit entsprechend erhöhten gesundheitlichen Risiken verbunden. Julia Golubs Fazit, und das ist auch meines, überrascht deswegen nicht. Sie spricht sich entschieden für mehr Forschung aus. Sie sagt wörtlich zu Ne Dosis Wissen: Wir haben viel zu wenig Forschung zu Auswirkungen von Cannabis bei Minderjährigen, viel zu wenig Behandlungsmöglichkeiten für diese Altersgruppe und aktuell nicht zielgerichtete und maßgeschnittene Präventionsangebote. Das muss sich ändern. Die Politik muss hier aktiv werden. Wir wissen schon jetzt, wer die Leidtragenden der Cannabis-Legalisierung sein werden. Und da sind Jugendliche mit bereits bestehenden psychischen Störungen, solche aus Wohngruppen und männliche Jugendliche im Vordergrund. Bei ihnen sollte gezielte Prävention angeboten werden. Dem bleibt nichts hinzuzufügen. Das war Ne Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr eure Podcasts holt, mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert uns. Wir geben euch dann immer Bescheid, wenn wir eine neue Folge online stellen. Danke, dass ihr Ne Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.